Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
So, wir reden jetzt gefühlt schon eine halbe Stunde und wir haben gedacht, wir starten jetzt einfach irgendwann mal die Aufnahme, damit es nicht alles ins Leere läuft. Damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von GOAT, eurem Sportpodcast, und Felix, nochmal ein offizielles Willkommen an dich.
Ja, vielen, vielen Dank, Jona. Ich muss auch noch kurz ergänzen zur letzten Folge. Das war so eine spannungsgeladene Folge, weil wir ja gleichzeitig auch hier Schweiz gegen Frankreich gesehen haben.
Das ist richtig.
Dass die tatsächlich sehr gut ankamen. Also mir wurde von der einen oder anderen Seite nochmal quasi auf die Schulter geklopft oder dann indirekt uns auf die Schulter geklopft und gesagt, dass die Folge besonders gut ankam. Und das hat wahrscheinlich auch was mit deinem Thema zu tun gehabt, mit der Tour de France, die wir natürlich jetzt heute, keine Sorge, Leute, jetzt nicht so arg thematisieren. Ich glaube, die ist ein kleiner Unterpunkt irgendwo bei den Sportnews, aber das war trotzdem, glaube ich, mal ein erfrischender Exkurs. Das wollte ich
ja, war mal was anderes.
Quasi erwähnen, ja.
Freut mich zu hören, das hat es mir noch gar nicht erzählt. Das positive Feedback, das wird mir mal vorenthalten, damit ich auf dem Teppich bleibe. Oder Felix will den ganzen Ruhm alleine einsacken, das kann natürlich auch sein. Aber nee, das ist immer schön, sowas zu hören. Hoffen wir mal, dass wir heute direkt dran anknüpfen können.
Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall unser Maßstab. Und wir haben jetzt schon viel, viel drumherum gequatscht bei uns in dem Vorgespräch und haben schon ein bisschen auch uns über Gott und die Welt, aber vor allem über Gott und den Sport unterhalten, haben ein bisschen schon über Tennis und Fußball unsere Gedanken schweifen lassen. Und jetzt heißt es quasi Start in unsere Sportnews der Woche, damit wir auch schnellstmöglich dann zu den spannenden Themen rund um den Tennis- und Fußballsport kommen, oder Jona?
Genau, und ich glaube, du fängst direkt an mit den Sportnews, oder?
Das kann ich gerne machen, und zwar wieder mit meinem altbewährten Thema der NHL, und zwar im Finale um den Stanley Cup dominieren bislang die Tampa Bay Lightning, die Titelverteidiger aus dem letzten Jahr. Vorspiel 4 steht es 3-0 für die Lightnings, die damit heute Nacht den ersten Matchball haben.
In der Amerika bleibend, wechseln wir jetzt zu den NBA Playoffs. Auch da stehen die Finals jetzt fest, also die sind ein bisschen hinten dran im Vergleich zum Eishockey. Ab Mittwochnacht stehen sich die Phoenix Suns und die Milwaukee Bucks im Finale der diesjährigen Saison gegenüber. Beide konnten ihre Conference Finals jeweils mit 4-2 gewinnen. Einer der entscheidenden Faktoren für den Ausgang der nun anstehenden Finals dürfte der Fitnesszustand von Milwaukee Superstar Giannis Antetokounmpo sein. Der Grieche hat die letzten zwei Spiele verpasst aufgrund einer Knieverletzung, die er sich in Spiel 3 der Conference Finals zugezogen hat. Die Fans hoffen auf seine Rückkehr in den Finals, aber Spiel 1 am Mittwoch dürfte vermutlich noch zu früh für ihn sein.
Ja, und am Wochenende lief auch wieder die Formel 1, und hier hat unser quasi schon Serienmeister auf dieser Strecke, Max Verstappen, auch seine Siegesserie fortgesetzt und auch das zweite Rennen auf dem Red Bull Ring gewonnen. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas und Lando Norris im McLaren komplementieren das Podium. Der Niederländer ist damit weiterhin WM-Führender mit nun 32 Punkten Vorsprung vor Lewis Hamilton, der Viertplatzierter wurde am letzten Wochenende.
Ja, letzte Woche ging es viel um die Tour de France. Heute ist sie nur hier als kleines Segment. Was ist passiert in der ersten Woche der Tour de France? Heute haben wir den ersten Restday, an dem die Fahrer keine Etappe fahren müssen. Es war eine sehr ereignisreiche erste Woche mit vielen Auf und Abs. Wir hatten mit Mathieu van der Poel sehr lange jemanden im gelben Trikot, mit dem wohl niemand so richtig gerechnet hat. Am Wochenende kamen die ersten Berge, es ging das erste Mal ins Gebirge, und da hat dann auch der große Favorit Tadej Pogacar direkt das Heft in die Hand genommen, führt nun das Gesamtklassement an und hat seine Konkurrenten wirklich distanziert. Sein erster wohl größerer Mitstreiter, Richard Carapaz von Ineos Grenadiers, hat bereits über 5 Minuten Rückstand, und der vor der Tour als Mitfavorit gehandelte Primoz Roglic konnte sich von seinem Sturz in der 3. Etappe nicht mehr erholen und hat die Tour vor Etappe 9 aufgegeben. Somit stehen die Chancen wirklich gut für Pogacar, das Gesamtklassement auch über die nächsten 2 Wochen und dann zum Ende, zum Ziel der Tour de France in Paris weiterhin anzuführen.
Ja, sehr, sehr schade. Wir hatten ja letzte Woche noch über diese Stürze und die Sturzfolgen und dass jetzt hier einer der Mitfavoriten da aufgeben muss, ist natürlich auch nicht schön zu sehen, auch wenn man jetzt nicht immer sagen kann, der Sturz ist jetzt von der und der Person ausgehend. Wir hatten es ja letzte Woche, dass man dann doch immer mal wieder sieht, mit Fans etc., dass die da auch ihren Anteil dran haben, was man ja eindeutig verhindern kann. Deswegen sei ja nochmal gesagt, bleibt weg von den Strecken, wenn sie da durchrasen mit einem Affenzahn. Und dann müssen wir auch nicht trauern, wenn dann der ein oder andere frühzeitig die Segel streichen muss.
Ja, es ist echt schade, weil, wie du sagst, die Stürzer haben jetzt eigentlich schon die Tour so ein bisschen vorentschieden, weil wir hatten ja gesagt, es gibt so drei, vier große Favoriten, Pogacar, Roglic und Geraint Thomas. Pogacar hat die Stürze unbeschadet überstanden, die anderen beiden sind beide gestürzt, Thomas sogar, ich glaube, der hat es geschafft, auf vier Etappen fünfmal zu stürzen oder so. Ja, und im Endeffekt hat das die Tour so ein bisschen entschieden, weil die logischerweise einfach schon viel zu viel Rückstand haben, beziehungsweise Roglic ja sogar schon aufgegeben hat.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. So schade drum. Kommen wir jetzt von diesem vielleicht leicht traurig angehauchten Thema zu vielleicht erfreulichen Themen, und zwar unseren Sportmomenten der Woche. Jona, hau raus. Was war denn dein Sportmoment letzte Woche?
Mein Sportmoment letzte Woche, ich habe lange überlegt. Zum einen war es natürlich irgendwo dann das Elfmeterschießen Schweiz gegen Frankreich, worüber wir dann ja eigentlich noch gar nicht so richtig geredet haben. War einfach super spannend und habe ich richtig mitgefiebert, aber ich denke, da kommen wir ja nachher auch nochmal darauf zurück. Das heißt, mein Sportmoment, wir wollten das Ganze ja auch so ein bisschen persönlich halten, ist unser Medenspiel von gestern, also vom Sonntag gewesen. Da vor allem das Doppel. Also wir haben als Mannschaft leider verloren, aber wir haben Doppel gespielt. Wollten eigentlich die Doppel abschenken, aber wir konnten uns nicht damit zufrieden geben, drei Doppel wegzuschenken und eins wollten sie uns nicht freiwillig geben, also mussten wir spielen. Und was an dem Doppel cool war, es war, wir waren wirklich hinten. 2-6, 2-3 stand es, dann hat es geregnet. Dann ja, habe ich in der Regenpause nochmal angefangen zu verhandeln, ob wir nicht doch irgendwie ein Doppel geschenkt bekommen, damit wir alle nach Hause gehen können. Das wollten sie aber wieder nicht. Dann saßen wir da 3 Stunden rum und haben gewartet, bis es abtrocknet. Dann nach der Regenpause ging es auch nicht gut los. Wir waren dann wieder direkt 2-4 hinten. Und dann ging es aber die Aufholjagd, das große Comeback wurde gestartet. Dann haben wir 2-6, 6-4, 10-8 gewonnen. Es war nicht das ganz große Tennis, muss man dazu sagen, aber es war, sagen wir mal, emotional sehr nervend aufreibend und einfach ein schönes Gefühl, das dann doch noch irgendwie zu gewinnen.
Ja, und wie du schon bereits gesagt hast, weil wir ja diese neue Zählweise haben hier im Tennissport in Baden mit diesem Schweizer System, das wir übernommen haben vor ein oder zwei Jahren jetzt schon,
Zwei
dass
Jahre, glaube
entsprechend
ich, ja.
jeder Punkt quasi, jeder Matchpunkt zählt und gar nicht mehr dieser Tagessieg. Man kann halten, was man will von dem System, aber gerade eben solche Doppelsiege, die dann quasi eigentlich normalerweise ja dann
Egal
eigentlich
sind, ja.
verlorenen, genau, eigentlich irrelevant sind, sind dann doch noch irgendwie ein bisschen wichtiger geworden. Und das ist vielleicht auch das Schöne, dass man trotz eventuell keiner Lust oder trotz eben fehlendem Enthusiasmus dann einfach durchzieht und dann doch noch mit dem Erfolgsmoment dann entsprechend den Sonntag abschließt.
Und ich weiß, du kennst es bestimmt auch. Es gibt manchmal diesen Moment, wo du dann auf einmal wieder drin bist und auf einmal richtig Bock bekommst. Und dieser Moment ist einfach göttlich. Dafür könnte man so viel geben, wenn du dir so, du denkst dir die ganze Zeit so, ah, Scheiße, komm, egal. Und auf einmal kommt dieser Moment, wo du auf einmal wieder richtig Feuer fängst und richtig drin bist im Match. Und das macht schon richtig Spaß, wenn es dann wieder losgeht.
Ja, das hört sich sehr, sehr gut an, und du musst doch nicht so bescheiden sein. Du hast es mir ja schon erzählt. Du hast ja sogar quasi den doppelten Doppelsieg geholt. Also du hast einmal den Sieg im Einzel geholt und den Sieg im Doppel. Und das natürlich, das war ja auch noch gesagt für den interessierten Zuschauer, bei einer 2-7-Niederlage, also die einzigen Matchpunkte, die ja, wie ich ja schon bereits erwähnt habe, theoretisch alles entscheiden können oder eben auch gar nichts. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir bei
Ich
der
glaube
Saison,
auch,
am
das wird am
Saisonende,
Ende, ja.
dann nochmal vielleicht ganz eng wird mit dem Titel und dass wir da vielleicht auf diese zwei Matchpunkte mit einem Grinsen zurückschauen werden, weil die
Sollte es der
entscheiden
Fall sein,
könnten.
habe ich auch schon Skizzen für Statuen angefertigt. Also wir haben ja im Club diesen Diskuswerfer und ich sehe mich da daneben in so einer schönen Bronzestatue eigentlich.
Aber mit ein bisschen mehr Muskulatur und
Ja, und einen Tick weniger Bekleidung noch tatsächlich.
Genau, ja, diese Tunika, die der da um den Körper geschlingelt hat, das sieht ja wirklich nach nichts aus.
Nee.
Nee, gefällt mir auch diese Hybris. Ich hoffe natürlich, dass am nächsten Wochenende, dürfen wir jetzt auch schon wieder spoilern, weil
da das kommt war der so große
mein
Fall.
Sportmoment der Woche. Da wurde ich plötzlich angerufen, beziehungsweise angeschrieben, du Felix, oh nächste Woche, ich spiele gegen Palmgarten Frankfurt. Das ist das erste, also Regionalliga, das ist deren erste Mannschaft und ja, da stehen so die ein oder anderen Namen drauf und ich denke sogar Tennis-Uninteressierte kennen da vielleicht den ein oder anderen Namen, also sind wirklich Hochkaräter auf dieser Liste, in der Regionalliga sei hier auch noch mal kurz erwähnt und ja, Jona wird da auch am Start sein, meine Wenigkeit leider nicht, ich wäre natürlich zu gerne auch da mitgefahren, hätte vielleicht das ein oder andere Video gedreht für euch, den ein oder anderen Abschuss mitgefilmt am Netz von vom Gegner direkt zwischen die Augen. Aber ja, meine Güte, kann man nicht alles haben im Leben. Ich habe dann nächste Woche Klausurenphase. Aber ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und kannst ja jetzt noch mal kurz quasi für die Leute noch mal kurz erzählen, was da jetzt genau abgeht am Wochenende, beziehungsweise wie du da überhaupt reingerutscht bist.
Ja, reingerutscht bin ich so ein bisschen, ne, weil eins unserer Themen später in der Folge ansteht. Und zwar geht die Tennis-Bundesliga los. Ja, Felix gibt mir gerade Zeichen, die ich nicht verstehe, deshalb rede ich einfach mal weiter. Und aufgrund der Tennis-Bundesliga sind unsere Mannschaften so ein bisschen gedoppelt, gibt nicht ganz so viele Spieler und deshalb habe ich eben, ja, vielleicht die Ehre, vielleicht das Leid, in der Regionalliga zu spielen am Sonntag dann gegen Palmgarten Frankfurt. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft, da. Ich habe schon gesagt, mein Ziel ist es, ein Spiel zu machen irgendwie. So ein 1-6-0-6, 1-6-1-6 ist das Ziel. Alles, was darüber hinausgeht, ist ein voller Erfolg. Also schauen wir mal, was da passiert. Aber ist auf jeden Fall cool, da mal mitspielen zu dürfen und die Erfahrung zu machen. Aber ich glaube, das wird eine ziemliche Zerstörung meinerseits.
Ja, Selbstbewusstsein, Jona, das macht alles aus, wenn du da mit erhobenem Kopf rausgehst.
Man muss aber auch wissen, wo seine Grenzen sind.
Ja, das ist klar. Also man muss ja wirklich dann auch mal
differenzieren. Also man muss ja mal dazu sagen, bei denen, es könnte passieren, dass da ATP 92 aufläuft und das Ranking ist auch schlechter, weil gerade Rasen ist und der gut ein Sandplatz-Spezialist ist. Also ganz so gut, selbst mit viel Selbstbewusstsein sehe ich mich dann tatsächlich doch nicht.
Also ich würde dann einfach auch sagen, du bist eigentlich Hartplatz-Spezialist und musst die ganze Zeit auf Sand spielen und deswegen bist du auch nur LK.
Ich habe auch überlegt, ob ich sage, ich habe auf rechts umgestellt. Ich bin eigentlich Linkshänder.
Das ist auch nicht schlecht. Aber eigentlich ergibt es keinen Sinn, weil wir erinnern uns an die letzten Podcasts, wo ich gesagt habe, die Linkshänder, die haben es drauf, die können auch auf Sand, auf Sand, auf Rasen, auf allen Belegen ganz, ganz eklig werden für die Otto Normalos, für die Rechtshänder.
Und jetzt sind sie alle ausgeschieden.
Das ist quasi die Ausnahme, ergibt sich oder ergibt die Regel oder wie war der Spruch? Wollen wir mit dem Tennis jetzt einfach weitermachen oder möchtest du quasi nach der bisher vorgelegten Order vorgehen?
Ja, lass uns doch direkt mit dem Tennis weitermachen. Für alle Interessierten, ich werde natürlich nächste Woche berichten, wie es mit der Regionalliga gelaufen ist. Aber jetzt von der Regionalliga zu einem besseren Rahmen Wimbledon. Wimbledon läuft jetzt seit einer Woche. Gab es für dich irgendwelche besonderen Momente, irgendwas, was dir besonders ins Auge gesprungen ist in der ersten Turnierwoche?
Also tatsächlich muss ich auch ehrlich zugeben, ich habe Wimbledon nicht so viel verfolgt, aus dem Grund, dass ich halt momentan in der Klausurvorbereitung stecke. Zum anderen, dass ich entsprechend auch das Sky-Abo noch nicht abgeschlossen habe. Das werde ich aber, denke ich, auch jetzt nicht mehr machen können. Das habe ich einfach versäumt, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich da einfach nicht dran gedacht und dann waren die ersten 2-3 Runden schon gespielt. Und klar, jetzt wird es sich eigentlich auch wiederum lohnen. Ich bin gerade noch im Zwiespalt. Ich glaube, man merkt, ob ich es mir noch holen soll oder nicht. Gerne auch abstimmen oder eine E-Mail schreiben mit mach es oder mach es nicht. Mit Ausrufezeichen aber bitte hinten dran, sonst fühle ich mich nicht motiviert. Ja, also große Überraschung. Es gab schon den einen oder anderen, den ich einfach ein bisschen besser eingeschätzt habe, der sehr früh die Segel streichen musste. Für mich war es mal wieder schön, Nick Kyrgios spielen zu sehen. Das war so eine der Geschichten, die ich so ein bisschen verfolgt habe. Andy Murray habe ich ein bisschen verfolgt, auch gegen Oscar Otte. Ich glaube, das war so ein kleines Wimbledon, ja, nicht Märchen, das war jetzt ja nicht erfolgsgeprägt, aber es war so eine kleine Wimbledon-Geschichte. Das fand ich ganz schön auch immer so, beziehungsweise fand ich auch ganz schön, das so zu verfolgen. Zverev ist auch immer ganz interessant, wie er sich jetzt auch immer weiterentwickelt auf den Belegen, auf diesen Rasenbelag, der ihm ja nicht so gut liegt, auch laut eigenen Aussagen. Und klar, man kriegt es natürlich dann auch immer mit, wenn dann eben ein gewisser Federer oder ein gewisser Djokovic dann ihren Favoritenstatus untermauern, indem sie dann doch sehr, sehr gut aufspielen, die Konkurrenz ein bisschen outplayen, wobei ja auch Federer mit ziemlichen Schwierigkeiten ins Turnier gestartet ist. Das ist so roundabout alles, was ich so mitbekommen habe. Klar, wie gesagt, also die ganz großen Spiele konnte ich jetzt noch nicht verfolgen. Vielleicht, wie gesagt, wenn ich mir dann das Abo endlich mal hole und es dann auf die Kette bekomme mit den Klausuren, dass ich dann da vielleicht ein bisschen mehr auch reinschnuppern kann.
Ja, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe es tatsächlich ein bisschen gesehen, Wimbledon, habe das Abo, habe mir da viele Matches angeguckt, viele auch so nebenbei, aber bis jetzt eigentlich eine große Überraschung war nicht dabei. Was ich persönlich schade fand, ist einfach, du hast ihn auch erwähnt, Nick Kyrgios. Ich finde, man hat wieder gesehen, was für ein überragender Tennisspieler er ist. Wieso schade? Ich finde, wenn der eine bisschen andere Einstellung vielleicht hätte, oder nicht Einstellung, aber einfach eine andere Arbeitsmoral, dann könnte der auch ein viel, viel besserer Tennisspieler sein. Inwieweit es jetzt sein eigener Anspruch ist oder nicht, sei dahingestellt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde, in solchen Momenten ist es immer ja irgendwie schade zu sehen, dass so viel Talent, so viel Können auf dem Tennisplatz dann nicht ausgenutzt wird oder verschwendet wird, wie auch immer man es nennen mag. Nichtsdestotrotz, Kyrgios zuzuschauen, macht immer extrem viel Spaß, ist immer sehr unterhaltsam. Sein Match gegen den Franzosen Hugo Humbert über 5 Sätze habe ich mir ganz angeschaut und es ist wirklich nie langweilig geworden. Besonders cool finde ich dann immer, wenn er hingeht und Zuschauer fragt, wohin er aufschlagen soll oder so. Das ist einfach, ja, es macht eigentlich keiner außer ihm und es ist unterhaltsam und bringt Unterhaltung zum Sport. Und natürlich aber auch die große sportliche Klasse, die Kyrgios mitbringt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer ganz amüsant, wenn man dann bei so Spitzensportlern oder generell, Kyrgios ist ja auch ein Spitzensportler, fällt vielleicht gerade noch so unter diese Definition. Aber wenn man dann wirklich bei den Profis, nenne ich jetzt mal, die den Sport dann auch gewisserweise auch außerhalb des Platzes dann noch sehr ernst nehmen, dann sieht, wie die nach dem Spiel nochmal Physio, Eistonne und dann vielleicht sogar noch ausschlagen. Und Kyrgios, da siehst du einfach nur, Kyrgios hat den nächsten Livestream gestartet oder ist gerade wieder auf Twitch oder zockt mit der Freundin wieder eine Runde quasi zum Runterkommen. Wieder eine Runde in der Warzone. Ich finde es einfach herrlich. Er nimmt es ja alles komplett auf die Schippe. Ich glaube, jeder Gegner, der gegen ihn kommt, hat erstmal Schiss, weil er wahrscheinlich in die Insta-Story oder so gesehen hat, dass Kyrgios vorm Spiel noch kurz 3 Red Bull und eben eine halbe Session Warzone hinter sich hat und dann komplett unvorbereitet auf den Platz stürmt. Aber er liefert ja tatsächlich ab. Ich muss aber sagen, mich hat es nicht gewundert, dass er jetzt wieder verletzungsbedingt rausgeht, weil ich bin trotzdem der Meinung, dass er ein unglaublich talentierter Spieler ist. Aber ich mir sehr, sehr sicher bin, er arbeitet viel hinter den Kulissen, dass man erkennt es dann nicht oder er zeigt es halt dann auch wahrscheinlich nicht so wie der ein oder andere, aber er arbeitet, denke ich, nicht lange nicht so viel wie eben wirklich dann die Top-Spieler oder auch vielleicht der ein oder andere Spieler, der einfach nur unter den Top 500 oder so steht, der das halt einfach lebt, diesen Tennissport. Er hat halt andere Interessen und ich glaube, wenn er aber eine Schippe drauflegen würde und halt auch viel mehr für seinen Körper machen würde, auch im physiotechnischen Bereich, im krafttechnischen Bereich, ich glaube, dann wäre er nicht so verletzungsanfällig, weil er hat halt immense Kraft in seinen Schlägen, er hat immenses Talent, verbunden eben auch mit extrem schwieriger und anspruchsvoller Technik auch an den Körper. Und ich habe das Gefühl bei ihm jetzt gehabt, weil da die Spiele, wie gesagt, habe ich so ein bisschen verfolgt, dass er eben an seine Grenzen stößt, was seine körperliche Leistungsfähigkeit angeht. Also er hat ja gegen Felix Auger-Aliassime dann aufgeben müssen mit den Beschwerden. Ich glaube, in der Bauchgegend, eine Bauchzerrung hatte er. Ich sage es mal so, wenn du jeden Tag 1000 Aufschläge machst, was natürlich sinnlos ist als das jetzt nur ganz hoch gegriffen, dann wirst du irgendwann nicht mehr diese Probleme haben am Bauch. Das wird sich irgendwann auskurieren. Dann hast du so eine Muskelstruktur, dass sich da gar nichts mehr verletzen kann, außer du bist wirklich im 5. Satz und dir zieht es dann halt mal rein. Und ich glaube, bei Kyrgios ist einfach der Fall, er bringt zu wenig außerplatzliche Qualitäten mit, außerhalb des Platzes Qualitäten mit, entsprechend, wie ich gesagt habe, auch mal Krafttraining, auch mal entsprechende Stabilisierungsübungen. Das ist jetzt meine Spekulation. Es kann natürlich sein, dass er es macht, aber ich denke mal nicht in der Form wie andere. Und deswegen scheitert er so ein bisschen auch an sich und an seinem Körper und nicht gar nicht an seinen Gegnern oder an seinem Talent oder an irgendeiner anderen Form, die man jetzt noch neu definieren könnte.
Was ich da auch wirklich nochmal, was man erwähnen muss, Tennisspiele sind ja normal dafür bekannt, dass sie wirklich sehr, sehr viel spielen. Fast jede Woche Turniere spielen, der Turnierkalender ist extrem voll. Das letzte Spiel vor Kyrgios erster Runde in Wimbledon waren die Australian Open, da seine dritte Runde, wo er in 5 Sätzen gegen Dominic Thiem verloren hat. Danach hat er kein einziges offizielles Match mehr bestritten. Und ich meine, das bestätigt ja nur, was du sagst, wenn ich halt nie spiele, auch wenn ich dann trotzdem, was ja wirklich faszinierend ist, dass er in der Lage ist, dann trotzdem immer wieder dieses Niveau zu erreichen, um gegen die besten Spieler wirklich ans Limit zu kommen, ist es einfach so, dass die Fitness da nicht mitmacht. Und man hat es ja auch gegen den Kanadier gesehen jetzt, wo er dann aufgeben musste im ersten Satz. Wenn er fit ist, spielt er den weg und er hat keine Chance. Also es war 6-2, 6-1 und es war wirklich eine Vernichtung. Und sobald er dann halt anfängt mit der Verletzung, natürlich mit einer Verletzung kann keiner mehr gut spielen und dann geht es den Bach runter. Aber wenn der einfach mal mehr auf seine Fitness, auf seinen Körper achten würde, dann denke ich, wären da auch ganz andere Sachen möglich und dann würden wir da auch über Grand Slam-Titel und Nummer 1 der Welt etc. reden. Aber im Endeffekt ist er der Einzige, der entscheiden kann, entscheiden muss, wie wichtig ihm sowas ist. Mir wäre es wichtig, aber wenn ihm die Warzone mehr liegt, dann ist das, muss man das natürlich auch akzeptieren. Und wir freuen uns einfach über jedes Spiel, wo er Unterhaltung bietet.
Ja, und noch ein Spieler, den ich auch jetzt kurz am Rande erwähnt habe, bietet ja auch wieder altbewährte Wimbledon-Unterhaltung. Er ist ja quasi Mr. Wimbledon. Gut, Mr. Wimbledon könnten viele sein. Boris Becker wird im deutschsprachigen Raum bestimmt auch so ab und zu mal angesprochen. Auf der Straße, yo, Boris, Mr. Wimbledon. Aber die Rede ist natürlich von Roger Federer, der momentan, man weiß ja nicht genau, wie sich das vielleicht in den nächsten Jahren noch entwickelt. Wir haben ja Novak Djokovic, der auch da noch nachstrebt, einige Male noch in Wimbledon aufzuschlagen. Aber der momentan noch Rekordhalter ist, was die Titel auf dem heiligen Rasen angeht. Und der jetzt auch wieder mit jetzt in den folgenden Spielen nach seinem Erstrundenspiel, das er knapp im 5. Satz nach Aufgabe von seinem Erstrundengegner Mannarino gewinnen konnte oder für sich entscheiden konnte, sagen wir es mal lieber so. Er hatte sich ja dann doch sehr stark gesteigert und steht jetzt, wie gesagt, im Achtelfinale von Wimbledon, also ist noch total im Geschäft drinnen. Ist, finde ich, auch in einem Tableau drin. Er kommt ja erst potenziell gegen Djokovic im Finale, soweit ich das im Kopf habe. Also er ist theoretisch ja momentan prädestiniert darauf, im Finale auf einen Novak Djokovic zu stoßen. Und ich bin sehr gespannt, was sich da noch entwickelt. Aber wie hast du Roger Federer spielen gesehen? Wie gesagt, ich bin ja da eher außen vor. Ich habe nur die Highlights gesehen. Klar, dass es dann da die besten Schläge sind und die besten Momente und hauptsächlich halt auch die besten Momente von Roger. Aber wie hast du ihn gesehen? Und hat er irgendwie abgebaut in deiner Meinung nach? Oder siehst du ihn wirklich als, sagen wir mal, Konkurrenz für einen Novak Djokovic, der ja momentan wirklich in noch anderen Sphären spielt?
Bei Federer, finde ich, sieht man auch, was wir bei Kyrgios angesprochen haben, dass er wenig gespielt hat und diese fehlende Matchpraxis. Und von Runde zu Runde wird er immer besser, er spielt immer besser. Man sieht, dass Rasen ihm einfach extrem liegt, dass er weiß, wie man darauf spielen muss, wie man sich da bewegt, wie man seine Stärken am besten einsetzt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Rasen vom Belag her Federers Spiel sehr entgegenkommt. Ich finde, er ist von Runde zu Runde besser geworden. Für mich so ein bisschen die Frage, reicht ihm diese Entwicklung, um weit zu kommen in dem Turnier? Wenn wir uns seinen Draw anschauen, jetzt gegen den jungen Italiener Sonego, sollte ein Weiterkommen durchaus im Bereich des Möglichen sein. Der hat auch noch nicht viel Rasen gespielt in seinem Leben. Da sehe ich Federer eigentlich klar durchgehen in 3 oder 4 Sätzen. Danach wird es aber extrem schwierig für Federer. Danach müsste er Back-to-Back gegen Medvedev, Berrettini oder Zverev und im Finale dann eben Djokovic spielen. Und ob sein Niveau schon auf dem Niveau ist, dass er diese 3 Schwergewichte hintereinander schlagen kann, weiß ich nicht. Da müssen wir mal abwarten.
Ja, ich sehe gerade bei dir im Hintergrund war kurz High Life die ganze Familie
ja, die können ein rotes Schild nicht interpretieren. Bitte bleibt draußen, ja, ist zu schwierig.
Na, wenigstens wollen sie zu dir rein. Bei mir ist die Tür offen, aber keiner kommt rein, egal ob ich nach ihnen rufe oder nicht. Also jetzt von
die
daher
Frage, was besser
lieber
ist.
So als ja, eben. Ja, gut, aber ganz interessant. Ich denke auch, dass es sehr, sehr schwierig sein wird für Federer. Also wie gesagt, es sind halt eben schon Es ist die Frage, wie du schon sagst, ob er das durchhält, erstmal körperlich und dann eben auch von seiner Spielstärke her. Medvedev wäre auch ein Kandidat, hat jetzt einen super knappen Sieg gegen Cilic noch hingelegt, eine 2-0 aufgeholt. Bisher denke ich auch mal, das größte Comeback, das wir jetzt bei Wimbledon gesehen haben dieses Jahr bei den Herren. Diese 2-0-Aufholaktion, die er da gestartet hat. Aber trotzdem für mich auch ein Spielertyp und auch Zverev und auch vor allem Berrettini sind riesengroß, können da mit ihrem Aufschlag freie Punkte schaufeln, haben jetzt auch für sich mehr das Netzspiel etabliert, gerade Zverev und vor allem Berrettini ja schon im Vorfeld, haben auch jetzt entsprechende Rasenplatzerfahrung schon gesammelt in ihrer Karriere, sind, sagen wir mal, noch vielleicht nicht bei Zverev und bei Berrettini noch nicht ganz, aber schon sehr nah an ihrer Höchstform, wo man sie entsprechend auch irgendwann dann mal etabliert sieht. Und ja, ich denke auch, da wird es für einen Roger Federer, der gerade jetzt noch nicht gegen die ganz hohen Hochkaräter gespielt hat und vor allem auch noch nicht gegen die Aufschlagriesen, hatte, glaube ich, noch keinen einzigen im Draw, wo ich sagen würde, okay, da hat er schon mal so ein bisschen Training gehabt quasi für die kommenden Aufgaben. Da sehe ich auch immer diese Problematik und ich glaube, das fehlt ihm so ein bisschen. Aber wir bleiben gespannt, denke ich mal. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir da so ein bisschen dann Federer gegen einen Zverev sehen könnten im Halbfinale, im Potenziellen. Und dann werden wir da auf jeden Fall spätestens dann nochmal drüber berichten.
Und trotz aller Kritik, allem Negativen, muss man natürlich auch nochmal festhalten, dass Roger Federer definitiv das Zeug, das Talent, die spielerischen Fähigkeiten dazu hat, jeden zu schlagen, der jetzt noch im Draw ist, jeden, der überhaupt angefangen hat, im Turnier mitzuspielen. Also wenn er sein Spiel findet, kann er jeden schlagen. Die Frage ist eben nur, wie wir jetzt beide, finde ich, gut rausgearbeitet haben, inwieweit er das schafft, gerade auch, weil er eben wenig Matchpraxis hat und auch wenig Praxis gegen diese wirklich guten Konkurrenten.
Ja, auf jeden Fall. Und eine Frage fällt mir gerade noch ein, weil ich das auch so ein bisschen mitbekommen habe. Die Sky-Kommentatoren, wir hatten es ja immer mal wieder von den Kommentatoren und wie toll die das machen. Und wir gehen ja vielleicht auch nochmal, wenn wir uns die WM kurz anschauen, auch nochmal da auf die Kommentarstrukturen ein, auf die positiven, auf die negativen Aspekte. Ich habe jetzt mitbekommen, bei Wimbledon ist anscheinend also wirklich tote Hose, was so die Kommentar ja, sagen wir mal, also generell die Kommentarstrukturen angeht, also sehr eintönig, monoton. Wie hast du das so mitbekommen? Wer ist denn, kennt man da vielleicht den einen oder anderen Namen auch? Also es ist also ja nicht Stachy und Becker wahrscheinlich, wenn
richtig,
du sagst.
Richtig, wir sind ja von Eurosport andere Kommentatoren gewohnt.
Genau.
Und ich finde, Kommentatoren sind ja, wie ihr merkt, so ein bisschen unser Spezialgebiet. Das ist uns wichtig, ob es jetzt beim Fußball, beim Tennis ist. Und ich muss sagen, bei Sky bin ich auch wirklich ein bisschen enttäuscht. Also es ist einfach, tut mir leid, aber mangelnde Fachkompetenz teilweise. Also ein Kommentator heute hat jedes Mal einen Service-Winner. Also wenn du aufschlägst, der andere macht halt mit dem Return einen Fehler, hat er Ass dazu gesagt. Und das mag für jemanden Kleinigkeiten sein, aber wenn es halt die ganze Zeit so geht und du weißt, dich mit Tennis auskennst, dann denkst du dir halt schon so ein bisschen, hey, wer hat denn die Pflaume dahin gesetzt? Der weiß noch nicht mal, worüber er redet. Und teilweise auch wirklich unqualifizierte Äußerungen, die das Spiel falsch interpretieren, die nichts mit dem Geschehen zu tun haben. Also ich muss sagen, gerade dafür, dass man für Sky ja schon recht viel Geld bezahlt, hätte ich mir da wesentlich mehr erhofft, erwartet von den Kommentatoren. Aber an der Stelle auch nochmal ein Kompliment. Eurosport-Kommentatoren weiß man jetzt erst wirklich zu schätzen.
Ja, auf jeden Fall, so wie du das auch gerade eben gesagt hast, man ist anderes gewöhnt und das andere ist ja Eurosport und ich freue mich da auch ehrlich gesagt wieder auf die US Open, wenn wir dann wieder wahrscheinlich Boris Becker und auch die ganzen anderen Stachy und natürlich auch die anderen, ich sage jetzt wieder die anderen, weil mir die Namen gerade nicht einfallen, aber von den Stimmen her und auch generell von der Sympathie im Cockpit quasi, also hinter den Kulissen immer super Stimmung machen und auch wirklich eine gewisse Kompetenz auch ausstrahlen. Ich glaube, fast alle auch ehemalige Tennis-Profis oder zumindest, sagen wir mal, im gehobenen Amateurbereich tätig, so wie ich das mal mitbekommen habe. Und ich glaube, das macht schon allein den Unterschied aus, wenn du entsprechend die selbst die Praxiserfahrung hast und dann auch noch so ein gewisses Talent und die Stimme für entsprechende Unterhaltung und richtig zu akzentuieren, an den richtigen Momenten was zu sagen und an den anderen Momenten auch mal einfach leise zu sein. Das finde ich auch gerade bei Eurosport immer sehr, sehr gut. Ja, schade drum, dass da Sky so ein bisschen abgebaut hat. Vielleicht sparen sie ja gerade an den Kommentatoren, um entsprechend den Rest zu finanzieren. Irgendwann, sage ich dir, schauen wir die WM oder die EM nur noch auf Sky und dann musst du jedes Mal irgendwas freischalten. Ja, das ist wirklich ein Angstszenario. Manchmal wache ich schweißgebadet auf nachts und denke mir, oder habt ihr da davon geträumt, dass ich jetzt entsprechende Zugänge brauche, um die einfachsten Sachen da zu schauen? Schade, dass es bei Wimbledon jetzt schon so der Fall ist, aber gut.
Ist ja, nur Wimbledon, Sky, muss man ja auch Sky dazu sagen. Sky, finde ich schon immer sehr fragwürdig als Konstrukt, weil es einfach in meinen Augen extrem viel kostet. Deshalb finde ich es sehr, sehr cool, sehr, sehr gut, dass andere Konzepte wie The Zone, Tennis TV jetzt hochkommen, wo man natürlich auch noch bezahlen muss, um dann den Sport zu gucken, aber was im Gesamtpaket einfach wesentlich billiger und wesentlich besser ist als Sky. Also bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt und vielleicht schafft es Wimbledon ja auch irgendwann mal weg von Sky und mehr Richtung Free TV. Um Wimbledon abzuschließen, vielleicht nochmal ein schneller Blick auf die Damen. Im Gegensatz zu den Herren, wo ja alles mehr oder weniger nach Plan läuft, gab es ein großes Favoritensterben. Serena Williams musste verletzt aufgeben, aber auch andere große Namen früh die Segel streichen. Dafür gibt es auch eine große Überraschung. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, die junge Britin Emma Raducanu. 18 Jahre, sie hat eine Wildcard bekommen für das Turnier und steht jetzt tatsächlich im Achtelfinale. Tatsächlich auch noch nicht die ganz großen Namen gespielt, aber ich finde es trotzdem immer wieder cool zu sehen, wenn ja so junge Spieler, Spielerinnen dann durchstarten und auf einmal ein richtig gutes Turnier spielen. Das ist für die ja auch finanziell eine große Erleichterung, um ihre Karriere fortzusetzen oder erstmal so richtig ins Rollen zu bringen.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, sie hat noch nicht die großen Namen geschlagen, aber ich denke, jede Partie auf diesem heiligen Rasen in Wimbledon ist einfach ein ganz, ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Lage. Und wenn man sich da, egal gegen welche Spielerin in diesem in diesem Main Draw dann da durchsetzt, ist schon eine große Errungenschaft. Und du sagst, sie ist 18 Jahre jung. Es werden wohl ihre ersten Wimbledon-Erfahrungen überhaupt sein und wahrscheinlich auch ihre ersten Schritte überhaupt auf Rasen. Vielleicht hat sie, weil sie ist ja Britin, vielleicht hat sie da mal öfter mal trainiert. Aber ich denke trotzdem, dass man da einfach Spielerinnen hat, die da ja schon seit 10, 15 Jahren fast schon eine Williams dann da durchweg in Wimbledon spielen und somit also schon sehr stark mit den Strukturen und mit diesem Gefühl und mit dem Event vertraut sind. Und ich denke, das ist eine wahnsinnig tolle Leistung von ihr, dass sie das in so jungen Jahren schon so weit gekommen ist. Wie gesagt, unabhängig, ob sie jetzt die Nummer 1 der Welt schon geschlagen hat oder die Nummer 30, wie sie es jetzt im Verlauf des Turniers gemacht hat. Und wie du schon sagst, ja, Favoriten sterben. Ich glaube, eine Favoritin ist noch drin, die wir auch mal so festgemacht haben, die Sabalenka, die ist ja mit deutlichen Schwierigkeiten auch ins Turnier gestartet, hat sich jetzt aber dann doch auch gefestigt, so ähnlich wie Federer in meinen Augen, spielt nicht ihr bestes Tennis, aber es reicht in erster Linie, dass sie locker durchkommt. Sonst, wie gesagt, habe ich nicht ganz so viel mitbekommen. Ein Spiel ist mir in Erinnerung geblieben, Ostapenko gegen Ayo Tomic, die Freundin von Matteo Berrettini, ja, unfassbar lustig, deren Liebesstory und dann noch mit Shapovalov, dieses Dreierkonstrukt Kyrgios. Ja, aber Felix Auger-Aliassime, die sind ja alle so drei, die sind richtig dicke. Kyrgios ist ja der Ex-Freund von ihr.
Ach so, ja.
Mega, mega, mega lustige Geschichten, glaube ich, was da auch hinter den Kulissen passiert ist. Aber ja, sie hatte so diesen kleinen Skandal, weil Ostapenko hat irgendwie Probleme gehabt dann im dritten Satz, hatte irgendwelche Schmerzen und dann haben sie sich gegenseitig duelliert und haben sich gegenseitig irgendwie beschuldigt zu Schauspielern und dann haben sie sich quasi immer über den Ref quasi auch gegenseitig beschimpft, also immer gesagt, Ref, du weißt doch, das ist eine Schummlerin und Ref, das ist eine Simulantin und das ging dann immer so weiter und hat sich dann hochgeschaukelt, hat sich am Ende ja durchgesetzt und Ostapenko musste dir frühzeitig die Segel streichen und jetzt spielt sie, wie gesagt, um auf den Punkt zu kommen, spielt sie eben gegen diese Emma Raducanu. Ich bin gespannt, ob das auch noch so ein spannungsgeladenes Match wird, aber ich denke, das Match-Setup ist was ganz anderes, aber ich bin trotzdem freudig erregt. das hört sich jetzt falsch an, aber ich freue mich drauf, die beiden spielen zu sehen.
Ja, Spannung, Emotionen sind immer wichtig im Tennis und ein Event, wo das auch immer vertreten ist, ist die Tennis-Bundesliga. Die geht jetzt, beziehungsweise ging am vergangenen Sonntag mit einem Spiel, glaube ich, schon los und wird jetzt dann am Freitag von den anderen Vereinen offiziell eröffnet. Unser Heimatverein, nenne ich ihn jetzt mal, Grün-Weiß Mannheim, ist ja auch vertreten. Das heißt, wir werden auch wieder engagiert dabei sein und viele Spiele verfolgen, viele Spiele live sehen. Wenn du jemandem generell so ein bisschen, sagen wir mal, Werbung für die Bundesliga machen würdest, du stehst mit jemandem im Aufzug, der bekannte Elevator Pitch, und müsstest ihn jetzt innerhalb von einer Aufzugfahrt überzeugen, was würdest du ihm sagen?
Oh, das ist eine sehr, sehr interessante Fragestellung. Ich würde ihn fragen, ob er Zeit und Lust hat, wirklich hochklassig und vor allem auch hochklassig unterschätztes Tennis zu schauen. Ich finde, dieses Event wird in der generellen Wahrnehmung auch von Tennisfans maßlos unterschätzt. Man braucht immer den ganz, ganz großen Namen, diesen Stimmungsmacher, diesen Aufheller quasi mit Dominic Thiem oder damals noch Tommy Haas und wie sie alle hießen, diese Top-Ten-Spieler. Aber ich muss einfach sagen, dieses Niveau auch unterhalb diesen großen Namen ist unfassbar gut. Diese Leute geben alle. Man merkt einfach auch, dass da mehr dran hängt als irgendwie nur Geld oder auch irgendwie nur ein Freundschaftsdienst, sondern für die ist es einfach ein Event und für die geht es, glaube ich, auch alle, für die Spieler, die dort spielen, auch allen darum, nicht nur dem sich selbst, also beziehungsweise nicht nur für das Geld oder den Sponsoren was zu beweisen, sondern eben dem Verein, dem Publikum und vor allem sich selbst was zu beweisen. Und
der Mannschaft.
Und das sieht man, genau, und der Mannschaft, und das sieht man kaum so häufig, dieses Team-Spirit und dieser Ehrgeiz und auch diese kleinen Tenniswunder, die passieren. Man muss halt wirklich sagen, dadurch, dass du eben aufgefangen wirst durch diese Blase, durchs Publikum, durch die Mannschaft, durch den Coach und die all einen anfeuern, dass man da eigentlich immer quasi so zwei Gladiatoren hat, die wirklich bis aufs Äußerste gehen, um den Sieg an dem Spieltag davonzutragen. Und man kennt ja die Tennismatches, die einfach mal so dahin laufen, dahin plätschern und wo du quasi dir anderthalb Stunden lang quasi ja, das eine dasselbe Match anguckst, das eben in eine Richtung verläuft, und das hast du bei der Bundesliga nicht. Bei der Bundesliga hast du Action, wie der Daniel das so schön sagen würde. Du hast da alles dabei, alle Schläge, alle Spielertypen, alle Fantypen, und ich glaube, das in dem Event vereint an einem Tag, was Besseres kann man kaum noch haben. Dazu gibt es auch noch gutes Essen, kulinarisch vielfältiges Essen von, ich glaube, Pfannkuchen, Striezel bis hin zu Bratwurst, ist alles gegeben. Also warum nicht einfach auch mal den Abstecher machen an einem schönen Sonntag zur der Tennis-Bundesliga nach Mannheim, nach Köln, nach Krefeld etc. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn generell an jedem Standort einfach Tennis-Bundesliga ein bisschen attraktiver gemacht wird in der gemeinen Auffassung, und das wäre so mein Elevator-Pitch, mein kleines Plädoyer, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich da jetzt jemanden damit überzeugt hätte.
Bestimmt. Die Frage ist, in welchem Gebäude du hochgefahren bist. Es muss schon fast der Burj Khalifa gewesen sein, weil es war eine sehr lange Aufzugfahrt. Aber ja, natürlich sehr, sehr überzeugender Pitch. Also ich finde, du hast alles gut rausgearbeitet, was das Besondere an der Tennis-Bundesliga ist. Und man kann es wirklich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, weil bevor man für 50 Euro sich irgendwie eine teure Karte für so ein anderes ATP 250-500er Turnier kauft, da kann man mindestens gleich gutes Tennis mit viel mehr Spannung und viel mehr Spielen auch an so einem Bundesliga-Tag sehen. Die Bundesliga fängt jetzt ja an. Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, vor der Saison so vorauszusagen, wie sich's entwickelt, einfach weil die Kader ja noch nicht feststehen. Du weißt nicht, welchen Spieler du kriegst. Deshalb formuliere ich die Frage mal so: Was denkst du, ist wichtig für eine Mannschaft, um am Ende deutscher Meister zu werden?
Oh, das ist eine gute Frage. Es geht ja nicht darum, wer auf den Meldelisten steht. Das muss man mal ganz klar differenzieren. Es geht, glaube ich, darum, wer spielt und wer am besten quasi die jeweilige Mannschaft oder die beste Mannschaft quasi pro Spieltag ausstellen kann. Da geht es quasi auch so ein bisschen quasi Politik, um Prognosen, um Kalkulationen. Man kann nicht jeden Spieltag mit einer wahnsinnig guten Ausstellung antreten. Es ist einfach nicht möglich, wahrscheinlich auch aus sponsorentechnischen und geldtechnischen Gründen. Man muss dann immer abwägen, wen lässt man spielen, wo sind meine günstigsten Alternativen. Und am Ende des Tages, glaube ich, gewinnt einfach der Verein, der diesen solidesten Grundbau oder den Grundstamm des Kaders hat. Also die Spieler, die immer zur Verfügung stehen, die gutes Tennis spielen, die aber jetzt nicht die Ausnahmekönner sind, die eben dann auf der Tour entsprechend dann auch viel mehr unterwegs sind. Und dass man die dann eben bestückt pro Spieltag mit einer jeweiligen Komponente eben von diesen Spitzenspielern. Also ich denke mal, die Position 3 und 4 werden sehr, sehr viel Bedeutung zugesprochen werden, oder maße ich jetzt sehr viel Bedeutung an, weil entsprechend 1 und 2 kann alles passieren. Da kann ein super guter Spieler kommen, einer von der Tour und auf 2 auch noch, aber aber bei 3 und 4, da muss man, wird man wahrscheinlich auch zurückgreifen auf eben diese gängigeren Spieler, die sowieso mit der Bundesliga planen, die wahrscheinlich dann den ganzen Sommer eben auch auf der Anlage verbringen, die gutes Tennis spielen, vielleicht früher mal noch besser waren, jetzt eher so die Karriere ausklingen lassen, und auf die Spieler wird es in meinen Augen ankommen, wie gut die in Form sind und wie gut man die eben akquirieren kann und wie gut die eben auch im Kader platziert sind. Das ist so, glaube ich, so meine Vorstellung, wie ich das mir dann auch erhoffe von Grün-Weiß, dass die entsprechend diese Kombination aus wirklichen Top-Spielern, die momentan in absoluter Topform sind, und eben den bisschen quasi älteren Spielern oder den jungen Nachwuchsstars dann irgendwie so ein, ja, so quasi komplementieren können, den Kader dann damit. Ja, das ist so meine Vorstellung.
Das finde ich
jetzt. Jetzt hau raus. Ja, ich möchte deine Meinung jetzt hören, weil du hast irgendwie den Kopf geschüttelt.
Total gespannt.
Und dann genickt.
Nee, also ich Kopfschütteln gar nicht. Ich finde, es war eine sehr, sehr interessante Analyse, sage ich jetzt mal, die du da gemacht hast. Und ich gehe da voll mit. Aber eine Sache möchte ich noch hinzufügen vielleicht. Und ich finde, bei der Tennis-Bundesliga sieht man Jahr für Jahr, wie wichtig die Doppel sind. Und ich glaube, die Doppel können am Ende den Unterschied machen. Und deshalb ist es auch immer... Das Doppel wird ja, finde ich, von vielen Tennisspielern unterschätzt. Also auch wenn man es im Fernsehen guckt, kein Mensch schaut sich eigentlich Grand Slam Doppel an. Aber Doppel sind so interessant zum Angucken, und gerade in so einer Mannschaftsrunde, das kennen wir alle von Mädenspielen, aber eben auch in der Bundesliga, können Doppel so eine entscheidende Rolle spielen, weil die am Ende tatsächlich oft, zeigt die Erfahrung, über Meisterschaften oder Niederlagen, Siege oder Niederlagen entscheiden. Und das heißt auch Doppelspieler, Doppelspezialisten, sei es jetzt ein Kevin Krawitz, der bei uns im Kader steht, oder ein Tim Pütz, ein Andreas Mies, die bei anderen Vereinen im Kader stehen, können da wirklich den Ausschlag geben. Oder auch wenn du, ich erinnere mich da immer noch an die eine Saison, wo wir das Doppel Daniel Brands, Robin Kern hatten. Das sind ja eigentlich auf dem Papier jetzt nicht zwei Spieler, wo der gemeine Tennisfan sagt, ah ja, die beiden kenne ich, aber die haben ein unfassbares Doppel gespielt die Saison und damit auch wesentlich zum Erfolg der Mannschaft beigetragen. Und ich glaube, es ist auch immer, wenn du so ein Doppel findest, was auf einmal einfach super harmoniert, super funktioniert, kann es auch ganz, ganz wichtig sein und deine Mannschaft sehr weit tragen.
Ja, auf jeden Fall. Doppelspiel, wir hatten es ja schon häufiger, ist vor allem in der Tennis-Bundesliga natürlich eben durch den Stellenwert, dass das ja ein Drittel der Punktzahl ausmacht am Spieltag, ja dann nochmal quasi auch für die Gesamtkalkulation.
Und weil es ja auch wichtig, oft sehr, sehr eng ist, wie du auch schon gesagt hast.
Genau, genau. Und ich bin da auch voll deiner Meinung, dass, und vor allem, man bleibt ja vor allem, oder viele Zuschauer bleiben ja auch über die Einzel hinaus, was man ja immer sehr, sehr, oder was ich immer sehr, sehr schön finde, weil man dann entsprechend auch den Spielern nochmal Respekt zollt, die entsprechend erst für die Doppel auch eingewechselt werden oder erst für die Doppel auflaufen und die dann vielleicht dann auch nochmal sich beweisen wollen vor einem gewissen Publikum und nicht dann vor leeren Rängen quasi spielen. Es ist nicht immer der Fall, es ist natürlich auch wetterabhängig, muss man dazu sagen. Wir hatten manchmal echt wirklich Pech mit dem Wetter und dann sind auch viele frühzeitig gegangen. Aber wenn gutes Wetter ist, dann sind die Doppel auch immer ein Highlight. Und vor allem, wenn es eng ist, sind ja die Doppel wirklich, also spannungsgeladen, da geht es kaum. Und dann rennt man ja quasi nur noch vom einen Doppel zum anderen Doppel und will immer nur wissen, wie viel es steht. Und sagt dann dem anderen Doppel wiederum, ja, Jungs, jetzt mal wieder, strengt euch mal wieder ein bisschen an, bei den anderen läuft es auch nicht gut. Der Spieltag ist noch nicht rum. Jetzt schaut es wieder aus, dass ihr aus dem 1-3 ein 3-3 macht. Aus einem 3-1 ein 3-3 macht. Das heißt also, ja, auf jeden Fall Doppelspiel, super wichtig. Du sprichst an, wir haben auch Doppelspieler im Kader. Daniel Brands ja leider nicht mehr. Der schlägt jetzt, glaube ich, für Groß-Hesselohe oder so auf oder Rosenheim. Aber Robin Kern ist ja noch vertreten und wir haben ja noch den einen oder anderen Doppelspezialisten.
Mit Kevin
Krawitz ja sogar einen French Open-Sieger, auch noch auf Sand. Also wir sind, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und die anderen Vereine natürlich auch. Jutt Grün-Weiß auch nicht als den Favoriten jetzt auf den Titel, auf den quasi den, wie nennt man das, wenn man zweimal hintereinander den Titel verteidigt? Gibt es da
eine gute Frage. Sollen wir, es ist ja, eigentlich gewinnen sie dann ja das Triple, ne? Aber ich weiß nicht, ob es da irgendwie.
Aber Triple ist ja eigentlich auf eine Periode, also auf einen Wettkampfjahr bezogen.
Doppelter Titelverteidiger klingt ja auch irgendwie bescheuert.
Ja, eben. Ja,
ich glaube,
Serienmeister.
Ja,
Serienmeister. Dreifacher Serienmeister.
Ja,
ich glaube, das wird eine richtig schwere Mission, aber ich denke mal, es geht einfach auch erstmal in erster Linie darum, dass die Leute wieder Tennis-Bundesliga sehen, dass die Spieler wieder spielen können. Ist ja auch Einnahmequelle für die und oder für viele. Und dass wir entsprechend auch mal wieder ein bisschen eben in größerem Rahmen solche Events genießen können. Das ist, denke ich, so der Hauptgrund, warum sie die jetzt überhaupt organisieren.
Auf jeden Fall. Und wie du vorhin ja schon gesagt hast, so richtig kann man es jetzt eh noch nicht festlegen, wer da der klare Favorit ist. Ich denke, man muss mal die ersten ein, zwei Spieltage abwarten, wie sich es entwickelt, und dann kann man vielleicht so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Aber auf jeden Fall für alle, die Interesse haben, am 9. Juli, genau, also jetzt am Freitag geht es los. Ihr könnt mal auf die Webseite der Tennis-Bundesliga gehen, gerne euch da informieren. Wenn bei euch vor Ort ein Verein vorhanden ist, dann geht da gerne hin zum Spieltag, unterstützt die Jungs live. Alternativ gibt es dieses Jahr auch, das mache ich bei uns, über Playside die Möglichkeit, alle Spiele der Tennis-Bundesliga im Livestream zu verfolgen. Dieses Jahr auch erstmals alle Courts. Also wir hatten sonst so, dass ein Court gezeigt wurde. Dieses Jahr kann man wirklich jedes Spiel, jede Minute, die Bundesliga-Tennis gespielt wird, sich anschauen. Das Ganze läuft über den Tennis-Channel. Man muss eine kleine Gebühr bezahlen. Ich glaube, es sind 2 Euro pro Monat. Aber für das Tennis, was ihr da geboten bekommt, ist das wirklich eigentlich ein Witz und man kann es monatlich kündigen. Also ihr könnt da gerne mal reinschauen, wenn es euch interessiert hat. Aber am besten ist natürlich, wenn ihr vor Ort dabei seid und die Leute live unterstützt, dann kriegt ihr auch nochmal die wirklich gute Atmosphäre mit. Dann lass uns zum letzten Punkt unserer heutigen Folge kommen. Und das ist natürlich, wie könnte es anders sein, die Europameisterschaft. Wir haben... Ja, die Viertelfinals sind alle gespielt. Spanien schlägt die Schweiz in einem weiteren dramatischen Elfmeterschießen. Italien gewinnt gegen Belgien mit 2-1. Dänemark gegen Tschechien ebenfalls mit 2-1. Und England setzt so ein bisschen zum Befreiungsschlag an und setzt sich mit 4-0 gegen die Ukraine durch. Damit haben wir die Halbfinale, Spanien gegen Italien sowie Dänemark gegen England. Wie hast du die Viertelfinalspiele gesehen und was ist deine Meinung, deine Prediction zum Halbfinale?
Also ich habe tatsächlich alle Spiele gesehen. Das konnte ich bisher noch nicht von mir behaupten, dass ich bei einer EM wirklich alle Spiele, auch eben nicht die deutschen Spiele, verfolgt habe. Zeigt auch so ein bisschen, wie ernst ich tatsächlich die Klausurenvorbereitung nehme, denke ich mal. Also die Ambition, alle Spiele zu sehen, stand auf jeden Fall vor, eine gute Note in Buchführung etc. zu bekommen. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt kann ich auch ein bisschen drüber quatschen, wobei wir es ja auch relativ kurz halten wollen, weil ich denke, viele haben sich eine eigene Meinung gebildet. Das ist so die gängige Meinung, die man dann meistens auch zu den Spielen hat, die man dann auch in den Medien quasi nochmal verstärkt bekommt durch entsprechende Artikel. Du hast schon angesprochen, ich würde mit Ukraine-England beginnen, weil es so die frischeste Erfahrung ist. Du hast schon zum quasi Befreiungsschlag, den Begriff Befreiungsschlag genannt. Für mich war es eben dieser Befreiungsschlag. England sehr früh das 1-0 gemacht, war ein wahnsinnig guter Pass von Sterling. Danach Ukraine für mich gerade gegen Ende der ersten Halbzeit super gefährlich, hatten die Chance in meinen Augen wieder Ausgleich zu schießen, beziehungsweise dann auch wieder anzuschließen, haben es aber nicht geschafft, hatten ein paar unglückliche Szenen, aber man muss auch sagen, England steht hinten doch stabiler, als wir es vielleicht am Anfang des Turniers erwartet haben, und auch Pickford weiß zu glänzen im Tor, auch wenn nicht bei jeder Situation, aber er lässt da hinten nichts anbrennen, England ja auch immer noch ohne Gegentor im Turnier. Dann England natürlich Anfang der zweiten Hälfte mit einem schnellen 2-0 durch Harry Maguire, und dann ja, spielen sie entfesselt auf und machen, ich glaube, 2 Dinger dann nochmal in 3 Minuten. Für mich war das, wie gesagt, so das quasi einseitigste Spiel, die einseitigste Halbzeit während der EM, die ich jetzt gucken durfte, weil wirklich gar nichts mehr bei der Ukraine ging und England gefühlt auch noch 6, 7, 8 Tore hätte machen können in meinen Augen. Aber so für mich war das so, dass auch eben ein sehr sehenswertes Spiel, und man hat eben das Potenzial von England nochmal vor Augen bekommen. Und ich denke, das ist auch so ein kleiner Trost, dass die Engländer jetzt dann doch sehr gute Leistung zeigen und wir Deutschen halt auch gegen eine Mannschaft rausgeflogen sind, die auch wirklich, wie gesagt, jetzt auch gute Anwärter sind in meinen Augen auf den EM-Titel, je nachdem, wie sich jetzt auch Spanien und Italien dann nochmal betteln werden. Ich glaube, schon am morgigen Dienstag dann.
Du sprichst von Titelanwärtern, und für mich muss ich sagen, ist Italien der größte Titelfavorit. Ich fand das Spiel Belgien-Italien war bis jetzt auch das unterhaltsamste und mit Abstand beste, fußballerisch gesehen, Spiel der Europameisterschaft, und mich haben die Italiener wirklich überzeugt. Ein Traumtor von Lorenzo Insigne, einfach die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Sie sind defensiv so kompakt, so stabil, und nach vorne entwickeln sie so viel Kreativität, sind so gefährlich. Also für mich geht der Titel nur über Italien. Spanien fand ich eher enttäuschend gegen die Schweiz. Wenn du es gegen 10 Schweizer nur schaffst, ein Eigentor, nur durch ein Eigentor in Führung zu gehen, kein einziges eigenes Tor schießt in 120 Minuten Spielzeit, gehörst du für mich nicht zum Favoritenkreis und hast die EM vielleicht auch einfach nicht verdient. Hut ab auf der anderen Seite natürlich auch vor der Leistung von der Schweiz, die wieder ja, sich aufgeopfert haben, gekämpft haben bis ans Äußerste. Im Elfmeterschießen dann in meinen Augen ein bisschen an der eigenen Courage gescheitert sind, hat man doch gesehen bei den Schützen, dass da sie sich sehr bewusst waren, was das alles bedeutet und vielleicht am Ende ein bisschen zu ängstlich waren.
Ja, das hat mich, also das war für mich so der traurigste und schrecklichste Moment nach dem Ausscheiden von Deutschland, diese Schweizer zu sehen, wie sie wirklich dann an den Nerven scheitern, muss man wirklich so sagen. Vargas schießt da also einen Elfmeter, den siehst du in der Kreisliga manchmal, wenn da der dann über den Damm fliegt und in das Gewässer dahinter, der ging ja wirklich also komplett daneben und ja, schade um die Schweiz. Spanien, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, weiter, aber mit diesem faden Beigeschmack, dass es jetzt nicht die Leistung ist und auch noch nicht das Spanien, das man sich so vorstellt. Die haben auch schon bessere Spiele gehabt, aber hatten generell doch auch eher ein durchwachsenes Turnier, gerade gegen vermeintlich schwächere Mannschaften auch eben auch eine sehr schwache Leistung gezeigt. Italien souverän bisher im Turnier gewesen, auch im Achtelfinale so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber waren doch, wie du schon sagst, auch immer das dominierendere Team. Und Belgien in meinen Augen jetzt auch so ein bisschen verspielt, hatten ihre Chancen. Lukaku spielt da, ich glaube Spinazzola, gegen den hinteren Oberschenkel. Was Blöderes kann es halt wirklich nicht geben. Dann prallt er ab und dann trifft er den Ball nicht mehr und rutscht weg. Es hätte genauso gut 2-2 ausgehen können. Italien hätte aber auch früher den Sack zumachen können. Sie waren in der ersten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft und Belgien hat eben zum Ende der ersten Halbzeit eben diesen in meinen Augen glücklichen Elfmeter bekommen, den man geben kann. Aber ich sage mal so, wenn man ihn nicht gibt, darf sich da auch niemand drüber beschweren, dass es den nicht gegeben hat. Es gab den Kontakt, aber er war in meinen Augen nicht ausreichend. Schiedsrichter pfeift. VAR sieht keine klare Fehlentscheidung, stimmt auch alles so, aber wie gesagt, Belgien wurde da so ein bisschen eingeladen, wieder ranzukommen und haben es nicht genutzt und somit auch komplett verdient auch jetzt raus und man muss echt da ein bisschen bangen um diese goldene Generation, dass die da wirklich ohne Titel dann quasi in Fußballrente gehen. Ein letztes Spiel gab es noch und auch vielleicht nochmal ein schöner Abschluss jetzt auch von dem heutigen Podcast mit Tschechien und Dänemark. Die Dänen, die sind drauf und dran, wirklich dieses EM-Wunder weiter zu spinnen, rund um den Verletzten, beziehungsweise ja jetzt zum Glück wieder etwas Geneserinnen Eriksen. Und ich glaube, die sind wirklich die Dänen, wenn man die unterschätzt, wenn England da auch nur 1-2 Minuten sie unterschätzt, dann sind sie da, man hat es gesehen, ging sehr schnell 1-0 in Führung gegen Tschechien, haben dann so ein bisschen nachgelassen, gerade in der zweiten Halbzeit war es nochmal so auf Messerschneide, aber prinzipiell, wenn man die Dänen lässt, dann sind sie da und deshalb wird es, glaube ich, auch nochmal ein sehr spannendes Halbfinale zwischen Dänemark und England, was man so gar nicht hätte kommen sehen, denke ich, vor dem Turnier und gerade nach dem ersten Spiel, wo sie da diesen schrecklichen Moment dazu verkraften hatten mit Christian Eriksen und seinem Zusammenbruch da auf dem Platz.
Auf jeden Fall Dänemark so ein bisschen von der tragischen Geschichte zur vielleicht positiven Heldengeschichte am Ende. Es wäre den Dänen auf jeden Fall zu wünschen. Schauen wir mal, wie sie es entwickelt. Ganz kurz, dein Tipp fürs Finale. Wer schafft's?
Ja, Italien gegen England ist so mein Tipp. Ich denke, oder ich hoffe es zumindest. Also ich kann mir vorstellen, dass Italien sich gegen die Spanier schwer tut, dass die Spanier plötzlich jetzt einen kleinen Sahnetag erwischen oder vielleicht auch eine andere Grundeinstellung vielleicht an den Tag legen, wenn sie entsprechend auch gegen so einen nominell starken Team oder starken Gegner antreten wie eben Italien. Für mich Dänemark Wahnsinn. Ich wünsche es ihnen eigentlich auch, aber ich denke trotzdem, wenn man realistisch bleibt, dass England, weil sie gerade so dominant aufgetreten sind gegen Ukraine, da doch mehr als nur eine Nase weiter vorne sind, auch was die Kaderqualität angeht. Also Italien, England und dann wird es für mich ganz schwer. Ich werfe meinen Hut noch nicht in den Ring. Ich lasse mich da lieber überraschen, weil ich da nichts Falsches sagen will. Ich wünsche es aber im Innern, das darf ich sagen, Italien. Aber wie gesagt, die Engländer, die waren für mich schon sehr, sehr giftig, auch gegen die Ukraine. Ja,
ich sehe es ein bisschen anders als du. Ich sage, Italien marschiert durch, gewinnt das Halbfinale gegen Spanien und wird im Finale gewinnen, egal wer da kommt. Die Engländer haben mich nicht überzeugt. Die haben natürlich jetzt gegen die Ukraine klar gewonnen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Ukraine jetzt auch nicht die Top-Mannschaft. Da hat England eigentlich nur gegen Deutschland gespielt und auch ohne deutsche Brille, das war ein 50-50-Spiel. Und wenn Deutschland das erste Tor macht und nicht England, dann kann es auch genau in die andere Richtung gehen. Das heißt, England hat mich nicht wirklich überzeugt, Italien dagegen sehr. Ich glaube, Italien wird das machen. Wünschen würde ich mir als Finalgegner Dänemark, dass die ihre Wunder noch ein bisschen fortschreiben können. Realistisch bin ich, glaube ich, auch eher bei England. Aber siehst wie du, dass es ein sehr enges Spiel zwischen England und Dänemark wird. Vielleicht eine Verlängerung, vielleicht ein Elfmeterschießen mit dem am Ende besseren Ende für England. Und dann im Finale wird sich Italien meiner Meinung nach zum Europameister krönen am Sonntag.
Ja, und du sprichst schon an, am Sonntag dann das große Finale. Ich denke mal, wir werden dann nächsten Montag, dann auch nach meiner ersten Klausur im Podcast weiter drüber sprechen, nochmal ein Recap machen mit der EM, mit den schönen Momenten, mit den schlimmen Momenten, mit den lustigen und den traurigen Momenten. Und ja, da werden wir uns dann auch wahrscheinlich nochmal intensiver nochmal um diese Thematik der Halbfinale und Finalbegegnungen kümmern. Ich denke, das war es dann auch schon für heute. Ich überlasse dir wie immer das Feld mit unserem schönen Blick voraus und der Abmoderation, die du ja jetzt schon beinahe perfektioniert hast oder was heißt beinahe, eigentlich schon perfektioniert hast in den letzten Sitzungen. Es war mir wie immer ein Fest, Jona, hat mir mega viel Spaß gemacht und an alle da draußen, die uns zugehört haben, es hat mir auch wieder Spaß gemacht, euch da zu unterhalten, vielleicht den einen oder anderen Input mit dem Jona zusammen zu geben und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Und bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.
Mach's gut, Felix. Ciao. Ja, der Blick voraus diese Woche kann man vielleicht recht kurz halten. Natürlich geht es weiter mit der Europameisterschaft. Da steht jetzt ja am Sonntag das Finale an. Des Weiteren steht auch das große Finale in Wimbledon an. Das wird auch am Sonntag gespielt bei den Herren, beziehungsweise am Samstag bei den Frauen. Das kann man definitiv auch noch weiter verfolgen, das Turnier. Wie bereits angesprochen, beginnt die Tennis-Bundesliga, was wir euch sehr ans Herz legen würden, euch da mal mit zu beschäftigen, da mal reinzuschauen, weil das wirklich Sport auf richtig hohem Niveau ist, mit sehr, sehr viel Spannung, sehr, sehr viel Emotion. Das ist total empfehlenswert. Die Tour de France geht weiter und natürlich so ganz langsam beginnt auch schon die Vorfreude auf Olympia. Ist noch nicht ganz so weit, aber so als kleiner Teaser hier vielleicht mal reingeworfen. Und natürlich das größte Event, nächsten Sonntag nicht verpassen. Ich werde am Montag davon berichten, von meinem Regionalliga-Debüt. Könnt ihr leider nicht schauen, der Inhalt wäre vermutlich auch zensiert. Gewalt ist erst ab 18 freigegeben. Nee, Spaß beiseite. Wieder eine große Sportwoche, die auf uns wartet. Natürlich auch mit dem finalen Spiel in den NHL-Playoffs, die NBA-Playoffs beginnen. Also ganz viel Sport für uns zum Verfolgen und ja. Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder hören, dann über all diese genannten Themen reden können. Abonniert uns auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge von GOAT, eurem Sport-Podcast.